Das Kind hat das Bedürfnis, ich gehe auf das Bedürfnis adäquat ein und nicht, erfülle nicht jeden Wunsch, sondern es geht um Bedürfnisse, die langfristige Bedürfnisse sind, die entwicklungsrelevant sind. Also sie sind wichtig für die gesunde Entwicklung des Kindes.
Der Papa-Podcast. Gespräche über das Vaterwerden und das Vatersein, über Freuden und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig.
Wir begrüßen uns gegenseitig wieder einmal zu einem weiteren Podcast. Und diesmal haben wir ein ganz spannendes Thema. Und wieso das so spannend ist, da kommen wir garantiert drauf. Es geht um bedürfnisorientierte Erziehung. Und wir haben einen ausgewiesenen Fachmann da. Wir haben den Moritz Daum da. Und am besten, bevor ich dich vorstelle, stellst du dich selber vor.
Sehr gern. Danke, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich da sein darf. Mein Name ist Moritz Daum. Ich bin Professor für Entwicklungspsychologie an der Uni Zürich. Und ich bin gleichzeitig der Direktor vom Jakob Center for Productive Youth Development auch an der Uni Zürich. Schön, dass ich da sein.
Zum zweiten Mal bereits schon. Eben, wir haben uns, vor zwei, drei Jahren mal gesehen. Zum Thema Sprachentwicklung. Ganz genau, ja. Und eben, weil du so viel geliefert hast, steht schon in dieser Episode, haben gefunden, mal so ein interessantes Thema mit so einem interessanten Typ diskutieren. Genau. Vielleicht auch noch, du bist selber auch noch Vater.
Ich bin Vater von drei Kindern. Mittlerweile die jüngste ist 15, die mittlere ist 18 und die älteste ist 21. Ist vor einem Monat ausgezogen.
Okay.
Also auch ein grosses Lebensereignis in unserem Leben.
Genau, auch das wäre allenfalls ein spannendes Thema. Aber widmen wir uns nochmal bedürfnisorientierte Erziehung. Claude, du hast die Idee eingebracht, wir könnten mal über das reden.
Ja, das hat einen relativ einfachen Grund. Es ist ein bisschen ein Zauberwort geworden. Mhm. Es ist vor allem ein umstrittenes Zauberwort geworden. Es hat vor kurzem einen Podcast gegeben. Wir sind also nicht die Ersten, die zu dem Thema etwas reden wollen. Vom Schweizer Fernsehen. Wo die Umstrittenheit von dem Begriff deutlich geworden ist. Und wir wollen jetzt da auch versuchen, ein bisschen zu entzerren, oder? Ich persönlich habe das Gefühl, ich sage mir eigentlich klar darüber, was es ist. Aber ich weiss nicht, wie es euch geht.
Mir ist auch klar, was es ist. Mir ist auch klar, was es nicht ist. Vielleicht fährst du mal an mit erzählen, was du denkst, was es ist.
Okay, gut. Ich bin immer von diesen Breselton-Greenspan-Geschichten ausgegangen. Ich habe wie so im Hinterkopf, dass die zwei das so eine Art erfunden haben und die reden von
sieben. Das sind zwei Psychologen, oder?
Ich glaube auch ein Entwickler. Nein, er ist Kinderarzt. Der Breselton ist Kinderarzt und der Greenspan ist, glaube ich, weiss im Fall nicht mehr. Ja. Es war in den frühen 70er Jahren gewesen.
Aber er kann sich auch Personen rund um das Thema erzählen.
Absolut, ja. Der Breselton hat sehr, sehr viele Bücher über Kinder geschrieben. Und vor allem der Umgang mit Kindern, aus medizinischer Sicht zum Teil, aber sicher noch viel, viel mehr zur Erziehung. Mhm. Und dort hat er mal in einem Buch so quasi, es heisst nicht gleich wie auf Deutsch heisst es die sieben Grundbedürfnisse der Kinder. Und ich hätte sogar da, aber das ist jetzt im Moment gar nicht so wichtig. Und von dem her habe ich das Gefühl gehabt, ja, es ist eigentlich relativ klar definiert. Und Bedürfnisse hat nicht unbedingt mit dem zu tun, was man heute so ein bisschen hört, nämlich laissez-faire. Also es ist mir ein Rätsel, wie man auf das kommt, ehrlich gesagt. Aber du kannst da 100% mehr erzählen. Ja, so bin ich dazu gekommen zu dem Thema. Und ich habe jetzt ein paar Erziehungsberater, also du weißt, ich arbeite als Erziehungsberater im Kiez in Dielsdorf und ich habe da, glaube ich, jeden Kindererziehungsberatungsbuch habe ich dort und ich habe in ein paar geschaut, das ist so das Letzte, was ich gekauft habe und auch dort ist eigentlich relativ klar, um was es geht. Und trotzdem ist so eine Verwirrung um den Begriff entstanden und das wollen wir schon versuchen, ein bisschen aufzuklären.
Was sagt denn der Entwicklungspsychologe Moritz? Was sagst du, wie definiert sich dann bedürfnisorientiert?
Also zuerst mal muss man vielleicht sagen, wenn man die wissenschaftliche Literatur schaut, ist es nicht ein Fachbegriff, der klar definiert ist. Sondern es ist ein Begriff, wo wir finden in der Praxis, in Ratgeber, wir finden viel in Social Media, gerade wir finden in nicht in der Wissenschaftsliteratur. Wenn man in der Wissenschaftsliteratur sich das anschaut, dann findet man viele Aspekte, die dort reinfließen. in die bedürfnisorientierte Erziehung. Das fängt an mit der Bindungstheorie von Bowlby, Ainsworth, dass Eltern sensitiv sollten auf Bedürfnisse von Kind reagieren. Also wenn ein Kind etwas hat, etwas wehtut, umgekehrt ist, sollte man prompt, schnell und adäquat angemessen reagieren. Prompt ist wichtig, dass das Kind merkt, okay, es ist etwas und es kommt jemand. Adäquat ist wichtig, es ist etwas Schlimmes passiert und es kommt jemand und hilft mir und es ist nicht so schlimm. Und da kann die Mami oder der Papi von weitem schauen, ist alles okay? Ja, ist alles okay, das Kind schaut und dann geht's weiter. Also, dass man nicht mit, oh mein Gott, was ist passiert, reagiert, wenn ein Kind auf einer weichen Wiese halt mal gestolpert ist. Mhm. Oder das wäre nicht adäquat. Also, das ist so das eine, was man findet, das ist ganz wichtig für die Erziehung und für den Aufbau von einer sicheren Bindung, beziehungsweise als Faktor gegen den Aufbau von einer unsicheren Bindung. Das ist das eine. Responsive Elternschaft ist etwas, was wichtig ist. Wichtig bei der bedürfnisorientierten Erziehung fließt die IQ-Regulation. Kinder, gerade im frühen Kindesalter, sind noch nicht sehr gut im Regulieren von ihren eigenen Emotionen. Das heisst, sie brauchen ein Gegenüber, Mami, Papi, Geschwister, die Grosseltern, die ihnen helfen, damit umzugehen. Was ist denn gerade? Also, das Baby mit 6 Monaten, mit 12 Monaten, wo Bauchweh hat und es tut weh, ich kann das nicht sagen, aha, das ist Bauchweh, ich muss irgendwie jetzt einfach mal meine Windeln füllen und dann ist das wieder gut. Das weiss nicht, damit aufkommt. Das braucht Körperkontakt, insbesondere in den ersten Lebensjahren.
Und das ist Co-Regulation. Das ist ja auch so ein Trendbegriff, den man immer mehr hört.
Genau, dass man als vorwiegend Eltern hilft, den Kindern ihre Emotionen wahrzunehmen und zu regulieren. Und mit der Co-Regulation lernen Kinder, mit ihren eigenen Gefühlen und Emotionen umzugehen und die dann auch mit dem Alter, mit der zunehmenden Ausbildung vom präfrontalen Kortex, lernen dann irgendwann das selber regulieren.
Also was heisst irgendwann? Also kann man es irgendwie mehr in Zahlen fassen, Alter?
Das ist schwierig. Also der präfrontale Kortex ist ausgereift irgendwann Mitte 20.
Ja.
Und der präfrontale...
gewisse Leute sagen, bei Mann ist der gar nicht ausgereift.
Es geht auch bis sogar noch irgendwie 30 gehen. Kann man sich die Frage stellen, ist es dann tatsächlich irgendwann wirklich ausgereift? Weil dann fängt ja schon der Abbauprozess angreifen und dann entsprechend ist tatsächlich, gibt es so etwas wie ausgereift. Also das ist ein ganz, ganz langsamer Entwicklungsprozess. Aber rein von der Reifung, von der Ausreifung, das kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig gut trainieren, dass man dann schon mit 15 fertig ist, sondern das ist einfach ein langsamer biologischer Prozess. Der präfrontale Kortex ist mit dem Emotionsregulationszentrum Amygdala Insula verknüpft und hilft die aufkommenden und ausartenden vielleicht Emotionen, die man als kleines Kind hat, zu regulieren. Jetzt, wenn man das anschaut, dann ist das quasi einfach ein langsamer Entwicklungs- und Lernprozess. Ich kann einerseits die biologische Grundlage, die mir hilft, die Gefühle zu regulieren, und andererseits ist das aber begrenzt vom Potenzial, weil es einfach bestimmt ist durch die biologische Reifung. Und durch das kann man klein modulieren als Eltern, dass man dem Kind hilft. Wie geht man mit Emotionen um, dass man eine Strategie zeigt. Du kannst in dem Moment, hast du das Kuscheltier, wenn ich mal gerade nicht da bin, dann hast du einen Körperkontakt. Du hast vielleicht die Nucki, wo du irgendwie einen oralen Stimulus hast, wo du dich kannst dran haben. Wenn Sprache dazu kommt, können die Kinder ausdrücken, ich habe Angst. Da haben wir Fragen, von was hast du Angst? Vor einem Geist unter dem Bett? Aha, komm, wir schauen mal unter das Bett. Also dann kann man das viel besser einschätzen, was denn genau der Auslöser von welcher Emotion ist. Und so ist das ganz langsam im Laufe der Entwicklung, kommen die Kinder immer besser dazu, oder lernen die Kinder besser, ihre Emotionen zu regulieren. Aber das Alter, ab wenn das gut geht und nicht, dann kommt dazu, wenn du Hunger hast, wenn du müde bist, funktioniert das Ganze dann wieder nicht mehr so gut, wie wenn du eben satt bist und ausgelaufen bist. Das ist bei uns Erwachsenen genau gleich.
Und eben, also das Erfassen von dem Ausdruck, oder das können zu benennen, dass man eigentlich bedürfnisorientiert. Also wenn man jetzt eben merkt, ein Kind hat Angst und schon nur das Merken, wäre das bedürfnisorientiert.
Also das ist die Korregulation ist ein Faktor, wo das Bedürfnis orientierte Erziehung einflüsst. Dass man als Eltern, und das geht, ist ganz ähnlich wie bei der Bindung auch, wie Bowlby und Ainsworth, wo sagen, schnell und adäquat reagieren, dass man liest, okay, das Kind, dem geht es jetzt zu gut, es ist irgendwie überdreht oder es hat Angst oder es ist wütig und man hilft dem Kind, mit der Emotion umzugehen. Also man geht auf ein Bedürfnis nach Emotionsregulation zum Beispiel, geht man ein und hilft dem Kind dabei. Mhm. Ein weiterer Aspekt, also es sind die 7 Bedürfnisse, man kann es in 4 Bedürfnisse oder 5 Bedürfnisse, es ist auch nicht ganz klar, welche Bedürfnisliste nimmt man da. Maslow hat seine Bedürfnispyramide aufgebaut. Aber ganz wichtige sind sicher Emotionen, soziale Eingebundenheit, Kognition, also kognitive Stimulierung ist ein Bedürfnis, auch einfach physische Grundbedürfnisse, nicht kalt haben, nicht zu warm haben, geschützt sein, etwas zu essen haben ist ein Grundbedürfnis. Und auch so etwas wie Sicherheit, Struktur, Orientierung ist auch ein Bedürfnis, das Kinder haben. Da kommen wir dann vielleicht beim Thema Grenzen noch dazu, weil Grenzen sind nicht einfach negativ, sondern decken auch ein Bedürfnis von Kindern. Ja. Autonomie ist ganz wichtig, die Erfahrung von Autonomie, dass sie merken, ich darf etwas selber machen. Mhm. Immer auch Alters angepasst. Also das beim einjährigen Kind ist es anders als bei einem 10-jährigen Kind. Aber so für die motivationale Entwicklung, die kommt zur Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan noch dazu, wo auch ein wichtiger Punkt ist für die bedürfnisorientierte Entwicklung, wo sagt, Kinder sind am motiviertesten und es geht ihnen am besten, wenn sie sozial eingebunden sind, wenn sie merken, sie dürfen im gewissen Rahmen autonom sein, also Grenzen haben, aber innerhalb von diesen Grenzen dürfen sie auch selber entscheiden. Soziale Eingebundenheit. Und sie merken, sie dürfen etwas, sie können etwas, sie erleben Kompetenz. Und der letzte Punkt, wo auch damit zu tun hat, sind der Erziehungsstil, wenn man sie nach Diana Baumrinder anschaut, 4, das wäre so der autoritative Erziehungsstil, wo am ähnlichsten wäre mit dem, was man von bedürfnisorientierter Erziehung versteht. Ja. Also, dass man mit viel Wärme, aber auch mit einer gewissen Regelsetzung und Grenzensetzung mit den Kindern umgeht. Dass wenn man Grenzen setzt, dass man Grenzen auch empathisch einführt und erklärt, warum das jetzt so ist. Du musst jetzt ins Bett, wenn man morgen früh aufsteht. Wenn man morgen früh, du jetzt nicht ins Bett gehst, dann bist du morgen müde, bist quengelig, dann erklärt man dem Kind, warum man gewisse Regeln setzt. Mhm. Und das ist so das Konglomerat, wo, wenn man bedürfnisorientierte Erziehung liest, ist das eigentlich alles dort drin. Und darum, ich nehme es gerne auseinander, und man kann die einzelnen Aspekte anschauen. Es ist aber auch einfach, dass unter dem Schlagwort subsumieren, weil am Ende geht es darum, das Kind hat das Bedürfnis, ich gehe auf das Bedürfnis adäquat ein, und erfüllen nicht jeden Wunsch, sondern es geht um Bedürfnisse, die langfristige Bedürfnisse sind, die entwicklungsrelevant sind. Also sie sind wichtig für die gesunde Entwicklung vom Kind. Und wenn ich das tue, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind sich gesund entwickelt. Das ist eine lange Antwort auf eine kleine Frage.
Ja, genau, aber sehr interessant. Ich glaube, das ist ja vielleicht auch genau jetzt, oder wäre meine Hypothese, der Grund, warum das bedürfnisorientierte Erziehung nicht so einfach auf den Punkt definiert wird oder dass es keine einheitliche Definition gibt, weil es halt einfach so ein breit gefächertes Thema ist.
Mhm. Ja. Ja, oder weil einfach die Leute etwas verwechseln mit Bedürfnis und Bedürfnisserfüllung.
Oder Wunscherfüllung,
hast du vorhin gesagt. Oder Wunscherfüllung, ja, noch besser. Ja. Dass nicht jedes Bedürfnis per se erfüllt werden muss im Sinn von einem Wunsch, sondern es geht um den Umgang damit, oder? Also, weiß ich was, wenn man frustriert ist als Kind und wütend, wenn man etwas nicht überkommt, dann sagt man nicht, okay, du kriegst es jetzt trotzdem, sondern eben man erklärt, wieso es möglicherweise nicht überkommt. Vielleicht erklärt man es auch nicht, oder? Und es ist immer noch bedürfnisorientiert.
Ja, es gibt Situationen, also wir unterhalten uns ganz oft über den Erziehungsstil von Diana Baumrind. Ja, die 4 ganz bekannten, autoritär, autoritativ, permissiv und laissez-faire. Und das ist wunderbar, so ein Vierfelder-Tafel. Und ich kann sagen, autoritativ und ich mache das. Ich gehe auf mein Kind mit viel Wärme und aber auch Grenzen gehe ich ein. Und dann steht man am, kommt man mit dem Kind an die Strasse, und der Ampel ist rot und es hat viel Verkehr und das Kind rennt auf die Strasse mit vielen Autos zu. Und dann muss ich autoritär handeln. Dann muss ich sagen, stopp, wieso? Ich werde jetzt dort über so, nein, du bleibst jetzt da stehen. Da habe ich keine Zeit zum Verhandeln mit dem Kind, sondern ich muss relativ autoritär halt handeln. Das heisst, es ist eine Wunschvorstellung, dass man so konsistent immer und zu jeder Tageszeit mit dem wunderbaren, autoritativen Erziehungsstil sich kann abgeben. Sondern es fließt, es sind unterschiedliche Aspekte, die je nach Situation eine
Rolle spielen. Und bei dem Beispiel, das du gebracht hast, also eben kannst ja auch das Kind, ich sage jetzt, relativ schroff zurückpfeifen und sagen, halt, und spinnst oder weiss ich noch was. Genau. Oder kannst du dem Kind sagen, stopp, das ist gefährlich, oder kannst du es erklären?
Unter Umständen, wenn es losrennt, kannst du das nicht. Dann kannst du nicht erklären, sondern dann musst du irgendwie stopp und es sehr autoritär handeln. Du kannst dem Kind nachher das erklären und wenn das Kind, es geht ja, am Ende ist es immer Statistik. Wenn das Kind statistisch erfährt, du bist ein Papi, wo immer, fast immer, 95% autoritativ handelt. Und dann gibt es ein paar Mal den Moment, wo man autoritär muss sein. Dann lernt das Kind ja, meistens ist es so. Und Kinder lernen, und das ist ganz wichtig bei der Erziehung, beim Aufbau von einer Bindung, beim Erziehungsstil, bei der Autonomieunterstützung. Sie lernen ja, in Situationen eine Vorhersage zu machen. Was kann ich machen, was nicht? Wie reagiert meine Mami, wie reagiert es nicht? Und so lernen sie die Welt kennen. Also sie machen Vorhersagen und die Vorhersagen werden erfüllt oder nicht. Und wenn sie nicht erfüllt werden, dann korrigiert man. Das Gehirn macht quasi ständig am Vorhersagen machen. Und in dem Moment lernt so, mein Papi reagiert so. Und ab und zu macht das nicht, aber so 95% reagiert er immer auf die Art und Weise. Und das hilft dem Kind, dass es der Papi als konsistente Person wahrnimmt. Wenn ich jetzt irgendwie immer wieder abwechseln, immer wieder zwischen Stil hin und her wechseln. Das wäre so das Ambivalent, im Bindungsstil würde man es unsicher ambivalent nennen, dass man nicht so richtig weiss, manchmal ist Mami ganz lieb und manchmal ist Mami schroff und
das manchmal ist so macht sie gar nichts.
Manchmal macht sie gar nichts. Ja. Das ist unterschiedlich aufgeteilt, dann wird es schwierig, Vorhersagen zu machen.
Und jetzt rein auf die Erziehungsstil, würde mich jetzt noch wundern, also ist das eigentlich wissenschaftlich, haben wir da irgendwie Erkenntnis, welche Tendenz von Erziehungsstil das eher förderlich ist für ein Kind? Also eben, autoritativ ist so ein bisschen am nächsten bei bedürfnisorientiert, wenn ich es richtig verstanden.
Autoritativ ist so das, was am nächsten kommt zum Bedürfnisorientierten.
Und jetzt reden die meisten eben von bedürfnisorientiert. Ja. Ist denn das wissenschaftlich gesehen der vorteilhafteste Erziehungsstil für den
Entwicklung vom Kind? Dort gibt es einiges an Befund mittlerweile. Das ist ja in den 70er Jahren sind die definiert worden. Bindungstheorie in den 60er Jahren. Dort gibt es sehr viel wissenschaftliche Hinweise, dass das eine sehr positive Entwicklung zur Folge hat. Wenn man warm, aber mit Grenzen, mit dem, auf Kind eingeht. Und das ist eben bei Bowlby, Ainsworth, ist es, dass man responsiv, adäquat, auf Kind eingeht. Adäquat heisst auch durchaus Grenzen geben. Das geht alles in die gleiche Richtung. Ja. Und heute heisst es bedürfnisorientierte Erziehung. Kann man, glaube ich, einfach gut verstehen. Wobei, man dort schon nochmal auf dem, also ihr habt ja quasi in der Liste von den Fragen auf die Missverständnisse auch hingewiesen. Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, Claude, ist das Bedürfnis, wo sofort und Bedürfnis, wo langfristig sind. Und ich glaube, so in der Literatur habe ich den Unterschied zwischen einem Wunsch, wo kurzfristig ist, ich möchte den Lolli haben, der dort am Kiosk ist und den wollte ich unbedingt haben. Kann sehr emotional sein, ich wollte den jetzt unbedingt haben. Das ist kurzfristig, es ist im Kontext Laden, wo der gerade prominent an der Kasse ist.
Klassiker.
Ja, stark emotional, aber ist das jetzt wichtig, dass ich dem den Lolli jetzt dir gebe und kaufe, um dass du dich später langfristig positiv entwickelst? Nein. Sondern das ist ein Wunsch und die Erfüllung von einem Wunsch ist eher zweitrangig im Moment. Das Bedürfnis, das sind langfristige entwicklungsrelevante Aspekte, die sind stabil, sie haben Folgen auf die Entwicklung, wenn die Bedürfnisse erfüllt werden oder wenn sie nicht erfüllt werden. Also wenn ich sie, wenn ich ständig meinem Kind irgendwie halt die Liebe entziehe oder Liebe nur auf, nach Bedingung gebe, wenn du das nicht machst, dann rede ich nicht mit dir, dann hat das negative Folgen. Wenn ich bedingungslos meinem Kind meine Zuneigung zeige, dann hat das positive Folgen. Und das sind, das würde ich als Bedürfnis bezeichnen und die anderen, die kurzfristigen Aspekte, Wünsche. Und wenn man jetzt, ich glaube, die ganz viel Missverständnis, wo man so sieht, wo dann bedürfnisorientierte Erziehung vielleicht kritisiert wird, weil man dann eben allen Bedürfnissen nachgeht, ich glaube, kommt dort zustande, weil man quasi sich auf Wünsche bezieht. Wenn man jedem Wunsch ständig nachgeht, dann ist es tatsächlich, lernt das Kind, okay, ich kann manipulieren. Aber Bedürfnisse, die sollten unterstützt und positiv, also auf die sollte eingegangen werden. Es muss nicht auf jeden Wunsch eingegangen werden. Und ein Wunsch kann vielleicht ein Bedürfnis anzeigen. Ich würde gerne irgendwie mal kuscheln in dem Moment. Und ein Wunsch kann oft auch explizit gemacht werden, wenn das Bedürfnis nach Liebe, nach Unterstützung, nach Autonomie, das Kind kommt nicht und sagt, ich hätte gerne ein bisschen mehr Autonomie von euch. Seid es anders vielleicht, so ich will selber, je nachdem. Aber das eine ist mehr explizit und das andere ist durchaus eher implizit.
Der Papp-Podcast.
Könnte ein Wunsch auch nicht direkt zusammenhängendes Bedürfnis irgendwie zeigen. Also ich bin jetzt immer noch bei dem Gedankenbeispiel, das Kind vor der Kasse, wie so unbedingt Süßigkeiten will, sich angeschmeißt. Das ist der Wunsch, oder? Ich will jetzt Süßigkeiten, haben gesagt. Ob das Bedürfnis könnte dort dann auch völlig anders sein, also im Sinne von das Bedürfnis nach, ich bin völlig erschöpft, ich habe einen strengen Tag gehabt und will eigentlich schlafen.
Ich bin müde, ich bin erschöpft vom Tag in der Kita, ich habe Hunger. Das könnte dahinterliegende Bedürfnis sein, die muss man erkennen. Also diesen Wunsch und Bedürfnis muss nicht unbedingt unabhängig voneinander sein. Ich finde, ein Beispiel, wo man bei der Vorbereitung durch den Kopf gegangen ist, ist der Stillface-Effekt. Da gibt es ein wunderbares Video, wo das ganz, ganz deutlich zeigt. Adtronic auch schon einiges her, wo er das gezeigt hat. Man filmt oder man schaut an die Interaktion zwischen einem älteren Teil und einem Kind. Die interagieren miteinander, reden, spielen.
Also das ist ein ganz kleines Kind, das ist irgendwie so das Säuglingsalter.
Genau, heisst zwei Jahre so in dieser Grössenordnung. Und dann kommt von der Versuchsleitung ein Signal, dass Mutter, Vater Stillface soll machen. Und das heisst, sie sollen wie einfrieren. Also sie schauen das Kind nur an, mit einem neutralen Gesichtsausdruck, aber gehen überhaupt nicht mehr darauf ein, also kommunizieren nichts mehr, weder verbal noch nonverbal. Und das ist beeindruckend, wie schnell Kinder das wahrnehmen und wie schnell sie frustriert werden. Und wie schnell sie irgendwie wollen, dass doch das Gegenüber wieder mit anfängt zu spielen. Mhm. Und nach 2-3 Minuten löst man das auf und dann ist gut. Jetzt, der Wunsch ist in dem Moment quasi, was die Frustration im Moment ist, ich will, red mit mir. Du doch etwas machen. Die schreien und zeigen und strecken die Arme raus, die Kinder. Das Bedürfnis wäre, wenn jetzt nach diesen 3 Minuten, das aufgelöst wird, ist der Wunsch quasi erfüllt und ist gut. Das Bedürfnis wäre, von Bedürfnis oder Bezug zum Bedürfnis könnte man reden, wenn das jetzt ständig nicht gemacht wird. Das Kind, das ständig erlebt, dass es nicht auf, dass ein älterer Teil nicht aufs Kind eingeht. Dann erlebt es, ich kann machen, was ich will. Ich erlebe so etwas wie eine Hilflosigkeit. Ich will, ich habe ein Bedürfnis, mir tut etwas weh, ich habe Hunger. Meine Mami, mein Papi macht nichts.
Reagiert nicht drauf.
Reagiert nicht. Und dann lernt es quasi, dass das Bedürfnis nicht erfüllt wird. Also, dass sich die Eltern auf das Bedürfnis nicht orientieren. Das wäre quasi der Unterschied. Die einzelne kontextabhängige Situation und das langfristige Erleben und Haben von Bedürfnis und Erfüllen oder eben nicht erfüllt bekommen von diesen Bedürfnissen.
Der Papp-Podcast.
Und das oftmals auch zusammenhängt, dass halt eben Bedürfnisse, insbesondere eben auch gerade bei Kleinkindern, durch, ich sage jetzt mal, nicht wahnsinnig lässiges Verhalten geäussert werden. Also sprich, Frustration, Wut, Täubeln.
Also das wäre so negative Bedürfnis, kuscheln, wenn das Kind zu dir kommt, irgendwie ins Bett und zu dir will anlegen oder mit dir auf dem Schoss sitzt und jetzt haben wir ein Büchlein anschaut und jetzt im Zug eine wunderbare Situation erlebt vom Grosspapi mit dem Kind auf dem Schoss, wo du hast gesehen, wie das Kind die Situation genossen hat. Sie haben einfach das Pixi-Büchlein angeschaut. Und das Kind hat die Situation, sie hat sich so an Grosspapi angeschmiegt und es ist so schön gewesen zu beobachten. Das ist auch ein Bedürfnis, oder? Das sind nicht negative, alles negative, aber das Kind in den ersten paar Lebensjahren hat einfach ein begrenztes Repertoire, Bedürfnis zu kommunizieren.
Ja.
Gerade wenn es jetzt Hunger hat, müde ist, frustriert ist, dann führt das relativ schnell zu einer negativen Emotion, die gezeigt wird und zu einem Verhalten, wo dann halt für zumindest umstehende Personen kann anstrengend sein. Und auch für die Eltern kann anstrengend sein. Ja. Und das ist dann, wie wir vorhin gesagt haben, koppelt an, ist das Kind müde, hat es Hunger, dann ist es einfach, ist schwieriger, die Emotionen zu regulieren, während wenn es ausgeschlafen ist, reagiert es vielleicht anders in einer Situation. Aber wichtig ist dort auch, greifen wir vielleicht vor, so wie soll man in so Situationen umgehen? Mit Grenzen setzen. Ich glaube, Kinder sind kleine Spießer. Die wollen eigentlich, dass es jeden Tag gleich abläuft. Dass sie wissen, sie stehen am Morgen auf, es gibt das zum Essen, dann gehen sie dort hin und dort gibt es das zum Essen, dann treffen sie die Person. Und das hilft ihnen. Das ist so ein Rahmen, wo sie wissen, sie reduzieren die Unsicherheit, weil sie einfach wissen, was auf sie zukommt.
Das ist eben auch das Bedürfnis nach Orientierung.
Ja, genau. Ja. Das Bedürfnis nach Struktur, nach Orientierung. Und wenn man so eine Orientierungs- und Struktur gibt, dann hilft das. Wenn man jetzt Kind vorbereitet, auf du musst dann ins Bett gehen, du hast so und so viel Handyzeit, so und so viel Fernsehzeit, dann gibt's Essen, du kannst so lange mit deinen Gespöntchen spielen, was auch immer. Dann führt das vielleicht zu Widerstand, aber es ist so wie eine Regel, wo man so über die Zeit weiss, es ist so. Und dann ist natürlich, wird es Verhandlungen geben, das ist auch okay, und ich finde das auch wichtig, dass Kind nicht einfach akzeptiert, ohne Widerstand, ohne darüber nachzudenken, die Regeln sind so, sondern dass man auch immer wieder probiert. Aber ich habe nur eine Stunde später Schule, muss ich wirklich um 9 ins Bett. So, okay, nein, ist ein gutes Argument, machen wir eine halbe Stunde länger. Aber das Rahmengerüst, wenn man das gut vorbereitet, dann ist zumindest, dann gibt das schon mal so einen richtig vor und hilft dem Kind, es weiss, okay, ich muss um 9 ins Bett und wenn ich am Viertel abkomme, ist auch noch gut, aber es gibt den Rahmen vor. Es ist nicht 11. Man lässt laissez-faire, wäre einfach so, mach halt, was du willst. Und gibt dem Kind quasi einfach kein Halt. Und das ist hilfreich auch um Situationen, komplett vorbeugen kann man sie nie, aber um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass ständig im Laden nach einem Lolli gefragt wird. Oder gefragt wird vielleicht schon, aber ständig dann das Kind am Boden liegt.
Däubeln wird und so, ja, genau. Das geht. Bedürfnisse sind aber auch sehr, sehr individuell, oder? Von Kindern oder grundsätzlich von uns Menschen.
Ich würde sagen, die Grundbedürfnisse nicht. Also das Bedürfnis nach Liebe, nach Zuneigung, nach körperlicher Nähe, nach kognitiver Stimulierung, nach Autonomie,
ja, nach Struktur. Aber wenn man gerade das Beispiel, das Bedürfnis nach Liebe, Zuneigung, jetzt bei meinen zwei Jungs, würde ich sagen, hey, ist das total unterschiedlich, oder? Der eine, der Kleiner, besonders eben, wo er noch im Kindergartenalter war, der hat viel mehr die Nähe gesucht. Ich würde sagen, er hat eben das Bedürfnis gehabt, braucht die Nähe von uns Eltern, während dem der Eltern das nie, also jetzt, wenn man es quantitativ misst, oder? Dass völlig zwei unterschiedliche Level gehabt.
Ich würde, im Ausdruck kann ich mir gut vorstellen, dass es Unterschied gibt. Das heisst aber nicht unbedingt, dass das Bedürfnis nicht da ist und dass es weniger ist. Es ist anders da. Das ändert sich auch mit dem Alter. Also eine schöne, interessante Veränderung als Anekdote von meinem Sohn war, der ist jetzt 15, er ist sehr kuschelig gewesen. Bis vor etwa 3 Jahren. Also nach dem Essen, nach dem Mittag, nach dem Nacht ist er gekommen, und ist bei einem entweder meiner Frau oder bei mir auf der Schoss gesessen und hat einfach noch ein bisschen kuschelt. Und das hat von, mehr oder weniger von einem Tag auf den nächsten, hat das aufgehört. Er hält sich das jetzt aber anders. Er hält sich das mit Fragen. Mit Sachen, die ihn beschäftigen, die er Fragen stellt aus der Schule. Das ist mir aufgefallen. Ein Kollege hat diese Frage gestellt und hat das gesagt. Und dann holt er sich quasi Kuscheleinheit, holt er sich verbal, holt sich mittels kommunikativer Zuneigung. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mehr oder weniger geworden ist, sondern es ist einfach anders. Ja. Und das ist, wenn man in der Bindungstheorie und in der Bindungsentwicklung das anschaut, ein Aspekt, dass es in den im ersten Lebensjahr oder den ersten 2, 3 Lebensjahren sehr viel um körperliche Zuneigung geht, um körperliche Kommunikation, ums in den Arm nehmen, ums Streicheln, um einfach da zu sein und wie so eine körperliche Koregulation zu haben, wo auch sich auf Herzschlag und alles auswirkt. Und das wird dann aber nach und nach verändert und ergänzt so durch eine psychische Nähe. Also die körperliche Nähe wird wie austauscht durch eine psychische Nähe, dass ich jemanden mich verbal umarmen lasse, oder verbale Nähe suche, indem ich sehr, Deep Talk mache, tiefe Fragen stelle, Sachen erzähle, die mich beschäftigen, in der Schule oder auch außerhalb von der Schule, und dann ist die Nähe immer noch da und das Bedürfnis nach Zuwendung, nach Zulassen immer noch da, aber es sieht ganz anders aus. Mhm. Und so würde ich deine beiden Jungs, glaube ich, auch eher so einschätzen, ohne dass ich sie kenne, dass sie beide ein grosses Bedürfnis nach Nähe haben, aber das auf andere Art und Weise abholen.
Würde ich jetzt sagen, macht total Sinn, wenn du sagst, eben, es ist nicht mehr oder weniger, sondern es ist einfach anders. Ja, das würde ich mit unterschreiben, absolut.
Und natürlich, dann gibt es noch Persönlichkeitsunterschiede im Erwachsenenalter, in der Kindheit, dass man mehr Nähe, weniger Nähe braucht, offener ist, weniger offen, ängstlicher ist, weniger ängstlich. Klar, da gibt es Unterschiede. Aber so die basalen Bedürfnisse, jeder Mensch will gern, fühlt sich wohl, wenn er Autonomie erfährt, fühlt sich wohl, wenn er kognitive Stimulierung erfährt, auf unterschiedlichen Ebenen. Fühlt sich wohl, wenn er eine Struktur hat, manche weniger, manche mehr. Aber ich glaube, so ganz basal als Bedürfnis sind die bei allen Menschen vorhanden. Mhm. Und gerade auch, gibt es eine sehr schöne Meta-Analyse in Bezug auf Bindungsstil, wo weltweit sich angeschaut hat, wie sind Bindungsstil verteilt und es gibt nicht wirklich einen substanziellen Unterschied zwischen Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien. Das sieht in der Gänze sehr, sehr ähnlich aus.
Okay.
Du hast jetzt gerade angesprochen, von wegen Grundbedürfnissen, die bei allen Menschen eigentlich genau gleich sind, weltweit. Also das heisst ja eigentlich relativ klar, Eltern haben auch Bedürfnisse. Mhm. Und was mir relativ regelmäßig begegnet, sind die Eltern, die sagen, ja, und was ist mit meinen Bedürfnissen? Oder? Gibt es da einen Unterschied in der Gewichtung der Bedürfnisse? Man sagt, die Bedürfnisse von Kindern sind wichtiger als die von den Eltern. Dann gehen die Eltern unter. Mhm. Oder sind einfach irgendwann völlig am Ende, wie die meisten von denen, die zu mir kommen. Mhm. Oder muss man da wirklich relativ streng sagen, okay, jetzt geht es auch ein bisschen um die Abgrenzung oder um Grenzen oder eben um Struktur, wo ich dann auch wieder vorkomme als Eltern. Was würdest du da dazu sagen?
Also ich bin ein großer Fan von Donald Winnicott und seiner Idee vom Good Enough Parenting. Ursprünglich The Good Enough Mother und dann ausgeweitet zum Good Enough Parent, wo sagt, der Grundsatz ist, man soll gar nicht erst versuchen, perfekt zu sein. Weil wer nach Perfektion strebt, zumindest im älteren Sein, wird scheitern. Und wer scheitert, ist frustriert und die Frustration ist für die eigene psychische Gesundheit nicht gut, als älterer Teil. Und dann auch für die psychische Gesundheit und die Entwicklung von meinem Kind. Und er sagt, dass man, also in seiner Idee kommt das vor, dass man muss gut genug sein. Es ist auch nicht vernachlässigen, sondern gut genug heisst immer noch ein relativ hohes Level an Parenting, an bedürfnisorientierter Erziehung im Grunde. Aber Kinder dürfen auch kurze Phasen von Frustration haben. Die dürfen auch quasi mit dem Alter dann immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen länger werden, weil auch das ihnen hilft, sich zu entwickeln, mit Frustration umzugehen, zu lernen, insbesondere wenn die Eltern dann auch helfen, mit dieser Frustration umzugehen, mit Co-Regulation. Das heisst, das spielt plötzlich ressourcenfrei für die Eltern. Und wir haben das in einem Buch, wo wir letztes Jahr, vorletztes Jahr jetzt rausgegeben haben, Kindheit eine Beruhigung, so beschrieben, dass man eine Familie als System muss anschauen. Ein System, wo aus verschiedenen Teilen besteht, aus dem Kind und aus den Eltern. Und man muss schauen, wenn man das System versucht zu optimieren, darf man nicht einen Teil optimieren, wie man beim Rennwagen nicht einfach nur die Reifen darf immer besser machen und die Bremse vernachlässigt und den Motor vernachlässigt, dann hat man nicht wahnsinnig viel gewonnen. Sondern man muss schauen, dass es ein ausgewogenes System ist. Klar haben die Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, eine höhere Priorität, weil sie einfach ohne ihre Eltern nicht können überleben und relativ schnell frustriert sind. Man muss dort als Eltern den Kompromiss eingehen, dass man gewisse Bedürfnisse eigentlich zurückstellt. Aber auch nur bis zu einem gewissen Maß. Man muss immer auch schauen, dass man selber auf sich selber schaut, dass man nicht ausbrennt. Weil wenn man ausbrennt oder an der Perfektion scheitert, hat das Kind auch nichts davon.
Der Papp-Podcast.
Wenn man sagt, eben so von good enough parenting, Perfektion ist nicht möglich. Was wäre denn Perfektion?
Dass ich erfolgreich bin im Beruf, dass ich gut ausgesehen, gut gekleidet bin, gut schmecke, immer fit, immer ein Lächeln im Gesicht, der Kühlschrank ist immer voll, die Wohnung ist immer sauber. Das wäre jetzt auf Seite von den Eltern. Das Kind ist wohlerzogen, das Kind ist erfolgreich in der Schule, das Kind ist auch immer gut erzogen, es ist gut frisiert, es kommt mit allen aus. Das ist eine Utopie.
Eben, es ist nicht menschlich perfekt. Das sage ich auch immer gerne. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt auch geschlechtertypisch ist, aber mir fällt auf, eben viele Väter, die auch zu mir kommen, die wollen, dass die perfekt sind, die wollen der perfekte Vater sein, oder? Und ich gehe davon aus, das ist auch so ein bisschen unser hochglanzpolierte Bild von Väterlichkeit, das wir halt auch in den Medien haben, mit David Beckham, Roger Federer und so, wo immer, eben immer perfekt aussehen und so weiter und so fort. Wir haben relativ wenig Vorbilder auf Väter, wo nicht eben immer alles gelingt oder nicht alles perfekt ist. Aber es ist nicht menschlich. Und ich sage dort auch immer, selbst wenn wir es würden schaffen, perfekte Menschen oder perfekte Eltern zu sein, dann wären wir ein schlechtes Vorbild für unsere Kinder. Mhm. Weil es ist nicht möglich. Und unsere Kinder nehmen uns auch als Vorbild. Und sie könnten das ja gar nicht anstreben. Und das ist irgendwie
wenn es als Vater erreicht hat, kann das Kind das vielleicht schon, aber mit welchem Aufwand?
Ja, jetzt nimmst du mir eine schöne Hypothese weg. Nein, ich sage Perfektion fährst an die Wand. Ich glaube, jetzt sind wir uns einig,
ja, oder? Absolut, absolut. Ja. Nein, also. Das ist auch, also beim Nicht-Perfekten ist also ich als Vater, wo vielleicht mal auf den Tisch hauen oder mal irgendwie etwas sagen, weil ich frustriert bin und das Kind irgendwie zum 100. Mal etwas sagt, was es nicht soll oder zum 100. Mal etwas gemacht hat, fahre ich aus der Haut. Ja, passiert wahrscheinlich jedem älteren Teil. Also bin ich nicht perfekt. Was lernt aber das Kind? Je nachdem, wie ich nachher reagiere, wenn ich nachher sage, okay, ich brauche eine Auszeit, ich gehe kurz raus, schnaufe durch, komme wieder zurück, entschuldige mich bei meinem Kind. Was es lernt, ist, niemand ist perfekt. Ich muss es auch nicht sein. Aber was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Man entschuldigt sich. Fehler sind okay, aber man kommt nachher und lernt, entschuldigt sich für Fehler und idealerweise lernt man aus diesen Fehlern. Oder man lernt eine Strategie, was muss ich machen, um vielleicht gar nicht erst in die Situation zu kommen. Also mein Papi, der geht damals raus, geht irgendwie zum nächsten Baum und trommelt auf den Baum und schreit und kommt wieder zurück. Aha, schräg, aber gut. Mache ich vielleicht auch mal. Ja. Gehe ich auch mal hauen auf irgendetwas um und merke, aha, Spannung ist ein bisschen reduziert und ich komme wieder zurück und man kann mit mir reden. Also, die Kinder lernen ja von uns Eltern als Vorbilder. Als Vorbild, ja. Und sie lernen auch, wie man mit Fehlern umgeht von uns Eltern als Vorbilder. Und ich finde das ganz einen wichtigen Aspekt, wo bei der Perfektion kommt ein Fehler nicht vor. Das heisst, mit Fehlern umgehen lernen Kinder nicht. Und ich finde aber, mit Fehlern umgehen vielleicht auch mal einfach über sich selber lachen. Wenn man einen Fehler gemacht hat, ist auch eine gute Strategie, wo man sagt, okay, das war jetzt scheiße. Mhm. Auch das ist eine Strategie, ist man ein Vorbild fürs Kind und das Kind lernt, was man kann machen in so einer Situation.
Jetzt haben wir relativ viel über Papis geredet, eben, wenn wir gerade noch bei Papis bleiben. Mhm. Wir haben es sicher gesagt, autoritative Erziehungsstil, eben nächste bedürfnisorientierte Erziehung, das ist so ein bisschen anstrebenswert, sage ich jetzt mal. Ich habe viele Väter, die zu mir kommen, die sagen, hey, ich habe gerade in schwierigen Situationen, gerade eben, wenn ich mein Kind Bedürfnisse anzeigt oder so, Müdigkeit oder auch ein Klassiker am Morgen beim Anziehen, wenn es rumtrödelt und so weiter, dann komme ich relativ schnell in Stress und dann reagiere ich Autorität. Ja. Oder dann fange ich an, rumschreien, dann werde ich schroff und dann habe ich nachher immer schlechtes Gewissen. Ja. Ich bin davon überzeugt, das hat zu tun auch mit der eigenen Biografie, also wenn man selber davon aufgewachsen ist, eben Vorbilder sind genau wieder bei dem, also das macht das Laufen. Kann man das auch lernen, autoritative Erziehungsstil anzunehmen oder eben bedürfnisorientierter?
Ja, das kann man lernen. Das kann man nicht am Morgen in dieser Situation, wo es stressig ist, lernen. Und man sagt, ah ja, genau, das habe ich gestern gelesen, das wende ich jetzt an. Und dann macht
gehört im Podcast.
Ja, genau, im Podcast gehört, das mache ich jetzt mal. Sondern das muss man schon so ein bisschen sich überlegen, was heisst das denn überhaupt? Das heisst, am Morgen einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen, selber eine halbe Stunde früher aufstehen, alles vorbereiten, dass gewisse Sachen fürs Kind einfach einfacher sind. Oder dass man einen Puffer hat von einer Viertelstunde, man sagt, jetzt fangen wir uns anlegen und dann sagt das Kind, ich habe keine Lust und zieht erstmal alles ab. Und dann hat man aber die Pufferzeit, wo man das Ganze noch kann regeln. Auch sich vorher überlegen, was mache ich in dieser Situation. Also es geht viel um Antizipieren, was kann alles passieren, in welcher Situation. Und wenn ich autoritativ, bedürfnisorientiert, sensitiv, wie man es auch nennt, will reagieren, was heisst das denn überhaupt? Und das ist eine. Also dass es eine Vorbereitung braucht, auch vielleicht in der Partnerschaft das Diskutieren, was heisst das für uns beide? Du machst das, wie machst du das? Kannst du mir helfen? Je nachdem, nach klassischer Rollenverteilung ist der Papi vielleicht einmal in der Woche am Morgen dafür zuständig und Mutter macht es den Rest von der Zeit. Das heisst, dort ist einfach die Erfahrung gar nicht so gross. Das muss man auch erst lernen. Also ich merke auch in meiner Erziehung, ich komme jetzt langsam dort an, wo ich denke, aha, so finde ich es eigentlich ganz okay. Und jetzt ist meine älteste Tochter ausgezogen, oder? Also, die kriegt schon so ein bisschen mit. Aber auch nur ein bisschen. Und ich mache vieles heute anders und sehe vieles entspannter, als dass ich es vor 21 Jahren gesehen habe. Das ist auch also, dass man das reflektiert und dass man auch vielleicht selber die eigenen Rollenbilder, die man hat, ja, die man in der eigenen Biografie erlebt hat. Wie war mein Papi gewesen? Wie hat sich mein Papi mit mir abgegeben? Wie hat meine Mutter mich erzogen? Was sind für Erwartungen an mich als Mann, als Vater, wo man auch in Frage stellen darf, oder? Muss ich irgendwie dann autoritär, also das, was man so als die toxische Männlichkeit, keine Emotionen und Führung zeigen und dominant sein und rigide Rollenbilder haben, muss man das machen? Oder kann man vielleicht sagen, nein, ich habe zwar das daheim so erlebt, aber ich mache das jetzt anders. Es braucht eine Vorbereitung. Es ist nicht von jetzt auf grad. Also es braucht auch Selbstarbeit. Und das Schwierige an der Erziehung überhaupt, am älteren sein, ist, dass man, wenn man dann vielleicht mal den Weg gefunden hat, so, jetzt funktioniert es mit meinem Kind und es geht um 9 ins Bett und es macht das und das, dann wird es irgendwie ein Jahr älter und funktioniert nicht mehr. Ne? Alles ist anders. Alles kommt in die Schule und dann ist plötzlich viel müder als vorher. Und also man muss sich als Ältere, das Kind entwickelt sich und teilweise rasend schnell, man muss sich als Ältere mit diesem Kind mitentwickeln. Und meistens, zumindest beim ersten Kind, hängen wir immer so ein bisschen hinten rein und merke so, oh, jetzt ist das schon wieder irgendwie anders. Jetzt weiss ich wieder nicht, was ich muss machen. Oder beim zweiten, dritten Kind ist es dann vielleicht ein bisschen einfacher, aber die sind dann wieder so anders, dass auch das, was beim ersten Kind geklappt hat, so nach, ja, unserem ersten Kind nach 3 Wochen jetzt durchgeschlafen, so hurra, wir haben alles richtig gemacht. Und so ein bisschen, ja, geschaut bei anderen, aha, bei euch ist das nicht so, okay, macht es halt falsch. Und dann ist das nächste Kind gekommen. Wir haben das Gleiche gemacht und es war genau das Gegenteil gewesen. Und er merkt, aha, es liegt wahrscheinlich nicht nur an uns, sondern es liegt auch am Kind.
Was heisst, es liegt auch am Kind? Was sind das genetische Einflüsse, die einfach anders sind? Oder was könnte das alles sein? Weil das ist auch eine Frage, die mir relativ regelmässig begegnet,
ja,
oder?
Ja. Also das Kind bringt, also wenn man schaut, so Bindungsstil, Bindung, wie im Bindung aufgebaut wird, es ist sowohl die Eltern, wie sie aufs Kind reagieren, als auch das Kind, was es so an, nennt das Temperament, also Persönlichkeit vom Kind, was es mitbringt. Ist es eher ängstlich? Ist es eher offen? Ist es schnell beruhigbar oder nicht? Das sind sehr stark auch biologisch determinierte, vorbestimmte Aspekte. Und wenn ich jetzt, es kann dann gut sein, man hat 2 Geschwister, die, und das eine Kind ist halt ein ganz entspanntes Kind, ja, man legt sich ins Bett und schläft ein und schläft durch. Und das andere Kind hat vielleicht dann dazu noch Blähungen, was auch biologisch mit der Darmflora dann zu tun hat. Und hat Schmerzen und wacht immer auf und lässt sich nicht beruhigen nach dem Essen und ist jetzt Streichkind die ersten paar Monate. Dann erlebt das eine Kind, das eine von Geschwistern, erlebt ganz entspannte Eltern, weil das Kind ein entspanntes Kind ist. Während das andere Kind erlebt vielleicht nicht ganz so entspannte Eltern, weil das Kind viel höhere Ansprüche an die Eltern stellt, anspruchsvoller ist im Umgang, weil es halt, ja, viel Schmerzen hat, viel schreit und die Eltern dann eher an Grenzen stoßen und vielleicht eher mal sagen, hey, ich lade dich jetzt mal 5-10 Minuten schreien, weil ich muss jetzt mal duschen. Ich habe jetzt 3 Tage nicht mehr duschen, ich habe nichts gegessen, ich brauche jetzt mal einen Kaffee und ich brauche eine Dusche. Und tut mir leid, es geht gerade nicht mehr. Die gleichen Eltern mit biologisch sehr ähnlichen Kind erleben die Kinder einen gewissen Unterschied zwischen in der Erziehung von den Eltern. Einfach durch das, was sie mitbringen. Obwohl die Eltern an sich das gleiche Konzept, den gleichen Stil von Erziehung wollen, anwenden. Aber bei einem Kind geht es einfacher und beim anderen Kind ist es ein bisschen schwieriger.
Wie geht man mit dem um? Also das ist ja, genau. Und jetzt sind wir genau bei dieser Frage, oder? Was ist jetzt mit diesen Grenzen und so? Und wo muss ich jetzt, oder sollte ich eben doch nicht mit meinen Machtgelüsten umgehen? Oder wo muss ich rigid sein? Oder sollte ich das nie sein und so weiter? Also wie gehe ich mit einem Kind um, wo jetzt eben so einen Charakter hat? Ich habe gerade heute eine Mami bei mir gehabt, wo so einen Charakter hat, dass es ja, halt einfach auftritt, wenn es Nein kommt, oder? Wo er dann sehr viele Eltern verunsichern lässt und sagt, okay, was passiert, wenn ich jetzt dann halt doch Ja sage? Mhm. Was beim Kind auch wieder so eine nachhaltige.
Ja. Ja, also das ist noch schwierig, weil das dann doch Ja sagen lernt, zeigt dem Kind, wenn ich nur lang genug täubele, dann geht es dann schon. Und das ist natürlich, macht dann, also nicht Spass, aber kann dann ausgenutzt werden. Kinder lernen ja schnell und lernen auch schnell, die Mami funktioniert so und der Papi funktioniert anders und lernen Strategien anzuwenden. Kinder brauchen Grenzen und Grenzen setzen, wenn man das empathisch macht und Grenzen erklärt und Grenzen dann auch einhaltet, ist das, glaube ich, förderlicher, als wenn man ständig Grenzen dann wieder einreisst. Vielleicht muss man das so, also Lev Vygotsky, ein russischer Entwicklungspsychologe, hat mal das Konzept von der Grenze eingeführt. Jetzt auf Russisch weiß ich nicht, wie er es genannt hat. Englisch ist es das Scaffolding, dass man das Rahmengerüst gibt. Und das Rahmengerüst gibt dem Kind einen gewissen Halt. Das Rahmengerüst darf aber nicht zu eng sein, dass es nicht irgendwie eingegangen ist. Also das ist die Autonomie, das Autonomiebedürfnis. Der Rahmen muss einen gewissen Spielraum haben und in diesem Spielraum darf das Kind sich bewegen, darf es autonom sein. Also wenn ich dem Kind sage, du darfst jetzt zum Nacht, wir gehen irgendwo essen, du darfst dir ein Getränk aussuchen. Und es ist egal was, dann ist die Grenze gesetzt, ein Getränk, nicht mehr. Aber wenn das Kind sagt, es ist Abend, ich nehme das Gocki, dann ist das im Rahmen von dem, von dieser Grenze drin. Weil ich habe nicht definiert, nein, das Gocki nicht. Das ist natürlich auch schwierig, wenn ich sage, du darfst ein Getränk aussuchen. Wenn sagt das Kind, ja, okay, ich nehme das Gocki, und sagt, nein, das Gocki darfst du nicht. Ja. Sagt es ein Eistee, nein, Eistee ist auch, hat auch Tein, darfst du auch nicht. Das ist dann schwierig. Darum ist es, Elternarbeit ist schwierig, Erziehungsarbeit ist schwierig. Du musst dir quasi sehr klar sein, was du willst, was du mit dem Kind willst, von dem Kind willst, wo du Grenzen setzt. Und dann kann man die Grenzen auch vielleicht mal gegen grossen Widerstand auch einsetzen, solange man das, das ist wichtig, eben auf eine empathische Art und Weise tut. Nicht einfach autoritär, es ist so, ich habe es so gesagt, fertig, sondern ich erkläre dir, warum, und es ist gut für dich, es ist gut für uns beide, dass wir das so machen. Und dann hat das Kind vielleicht immer noch keine Freude, aber es hat zumindest, wenn man das kindgerecht kommuniziert, kann es auf einer gewissen Ebene verstehen. Und ist vielleicht dann in dem Moment schwieriger, aber beim nächsten Moment kann man sagen, du, wir haben schon mal darüber geredet und das ist folgendermaßen. Und dann ist es beim nächsten Mal einfacher. Wenn ich immer wieder Grenzen einreisse, dann lernt das Kind, okay, ich muss einfach lang genug machen. Dann kann ich das verändern. Aber wenn ich merke, okay, Grenzen sind da, und Grenzen sind nicht einfach willkürlich, sondern sie sind erklärt, empathisch, sensitiv, als Kind angepasst, dann kann das Kind das, damit auch umgehen. Und ich sage, das tönt wahnsinnig einfach. Und ich sage nicht, dass das in der Praxis einfach umzusetzen ist. Ja, und wenn man als Eltern müde ist, zu Abend, selber einen strengen Tag hat, frustriert ist vielleicht vom Tag, das dann umzusetzen, ist schwieriger, als wenn man ganz entspannt mit dem Kind an einem Sonntagnachmittag, wo beide ausgeschlafen sind, das Problem lösen. Das
können wir drei jetzt da der Runde, ich glaube, wir könnten da als Fachpersonen rund Familienthemen, Entwicklung und so, alle drei Bezeichen sind aber auch Allväter, und das können wir, glaube ich, dreifach unterstreichen. In der Theorie tönt es mega einfach. Ja. Aber ich glaube, im Alltag scheitern auch wir, in Anführungszeichen, Fachpersonen, immer wieder, oder können da Grenzen und
es gibt eine schöne Praxis. Situation, eine Anekdote, die ich vielleicht erzählen darf, genau diesbezüglich, weil ich wird oft von Leute wie euch oder anderen auf der Straße gefragt, Sie als Entwicklungspsychologe und als Vater, Sie können ja sicher irgendwie Ihr Fachwissen anwenden in der Praxis. Dann sage ich, ja, es gibt die eine Situation, wo mein Kind, ich weiß nicht, die älteste Tochter ist vielleicht 8, 9, 10 gewesen, sind spazieren bei Oma im Wald und sie hat so einen Täubeli-Anfall gehabt. Und ist nicht mehr weitergegangen, man kann nicht machen, was wir haben wollen. Sie steht einfach, sie werden im Wald einfach allein stehen bleiben. Wir sind alle an unsere Grenzen gekommen. Weil es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass man so von daheim das gesehen hat und gefunden, ja, das Kind ist sicher wirklich mitten im Wald gewesen. Und ich dann sage, was in dem Kind neurophysiologisch, kognitiv abgeht, kann ich wunderbar erklären. Dass das einfach so jetzt die Hormone, die sich umstellen und dann nicht ausbildet, die präfrontale Kortex und vielleicht die Unterzuckerung vom Hunger. Das nützt mir in dieser Situation nichts. Es beruhigt mich vielleicht ein bisschen. Aber dass ich mein Kind nicht allein im Wald stehen lasse und es mehrere Leute haben, die davon abhängig sind, dass wir jetzt weitergehen müssen, weil wir noch etwas anderes vorhaben, das hilft. Das hat nichts geholfen. Ich war einfach überfordert gewesen.
Was haben die gemacht?
Ja, was hat denn geholfen schlussendlich?
Am Ende sind dann die andere Gruppe ist dann weiter und wir haben dann so lange gewartet, bis das System wieder runtergefahren ist. Das hat relativ lang gebraucht und dann irgendwann ist dann gegangen, weil irgendwann hat sie dann selber gemerkt, wenn sie aus dieser Wut quasi auch rausgekommen ist, dass es jetzt blöd ist und dass wir jetzt weitergehen.
Dann ist das bedürfnisorientiert gewesen, oder? Co-Regulation.
Ja, Co-Regulation hat nicht wirklich funktioniert, einfach Geduld hat, hat funktioniert.
Was ist vorzuhalten, wenn man sie dann einfach auflupft und mit ihr weiterläuft? Das ist ja dann autoritär.
Das wäre autoritär. Es gibt Situationen, wo man das vielleicht muss machen, wenn der Zug fährt oder wenn irgendwelche Termine eingehalten werden müssen, wo es nicht zulässt, dass man jetzt eine Situation ausdiskutiert, dann muss man vielleicht auch mal autoritär handeln. Um das vielleicht nachher Ich glaube, das ist dann das Wichtige. Nicht einfach so stehen, sondern wenn das ganze System, ich als Vater, das Kind, sich wieder beruhigt haben, vielleicht erst am nächsten Tag sagen, können wir nochmal darüber reden, es tut mir leid, dass ich das so gemacht habe, aber wir haben müssen auf den Zug, darum habe ich irgendetwas müssen machen, um dich dort rauszuziehen. Darum habe ich dich aufgeklopft und bin einfach gegangen. Also, dass man das auflöst und nicht einfach so stehen, das Kind dann eine Erklärung hat, wo es kann akzeptieren oder kann immer noch blöd finden, aber wo es doch irgendwie einfach, dass die Situation nochmal aufgelöst wird. Hm. Und klar, das ist bei einem 2-jährigen Kind
anders
als bei einem 10-jährigen Kind. Bei einem 15-jährigen Kind muss ich es auch nicht mehr wollen auflupfen. Weil es ist so stark und kann sich wehren und wird sich wehren. Die kann man aber auch davon ausgehen, dass das Selbstregulationssystem schon wieder so ausprägt ist, dass es allenfalls, wenn man die Situation auch vorbereitet, sagt, hey, wir müssen dann dort sein und du weißt, dass man dann vielleicht auf dieser argumentativen Ebene eher eine Chance hat als bei einem 2-Jährigen.
Trotz Kind. Vielleicht eher. Genau. Ich komme, wir bleiben noch bei Best Practice.
Ja.
Also, wenn jetzt du einfach von dir aus würdest sagen, aus deiner ganz persönlichen Erfahrung, was gelingt dir am besten gelungen, zum bedürfnisorientiert auf deine Kinder zuzugehen, jetzt aus der Retro-Perspektive vielleicht auch?
Ich glaube, also wirklich Bedürfnis zuerst mal wahrnehmen, zu erkennen, was für Bedürfnisse haben die Kinder und wie verändert sich die Bedürfnisse in welchem Alter. Und die zuerst mal wahrnehmen, zu wissen, was ist jetzt gerade wichtig. Und dann auch die Autonomie zulassen, das Kind, also gerade bei älteren Kindern, wenn sie dann irgendwie, weiss nicht, 12, 13 sind, dass sie dann auch ihre Bedürfnisse können ausdrücken. Also eine Situation, wo wir immer wieder darauf zurückkommen, wenn man so über, wie ist das als meine Tochter und wie ist das als dein Vater, kommen meine älteste Tochter und ich ganz oft auf eine Situation zurück, wo sie ist weggegangen, sie ist irgendwie jetzt nach dem Eis heimgekommen, ich bin aufgeblieben, auf sie gewartet, daheim und sie ist, die Tür ist aufgegangen, sie ist reingekommen, ich habe ihr angesehen, ist nicht gut und ich bin da gestanden, habe sie in den Arm genommen, nichts gesagt und sie ist einfach, ist in Tränen ausgebrochen und ist in meinen Arm gekommen. Wo sie nachher sagt, weißt du, das ist schön gewesen, du bist einfach dort gewesen, du hast nicht irgendwie verurteilt, du hast nicht irgendwie, was ist los, sondern es ist einfach mal das erste Bedürfnis nach Nähe ist erfüllt worden. Und nach einer gewissen Zeit hat sie sich dann können beruhigen und hat dann kurz erklärt, es ist am See ist etwas vorgefallen und sie sind alle überfordert gewesen mit dieser Situation und das ist passiert. Und hat dann das können verbal auch kommunizieren. Aber dass man dort so die Autonomie zulässt, so was braucht mein Kind gerade, es kommuniziert mir, was es braucht, wenn ich sensibel dafür bin.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, also das heisst, im Sinne von, ein bisschen salopp gesagt, chill sie zuerst und bist aufmerksam.
Ja. Und also gerade bei den anderen Sachen, bei der Situation im Wald, ist auch, und das lerne ich auch, bin ich immer noch am Lernen, und ich glaube, das hat man auch nie ausgelernt, dass man das, was Kinder machen, zunächst mal, auch wenn es sehr stark gegen einen gerichtet ist, man irgendwie mal angeschaut wird, dass man es erstmal nicht persönlich nimmt. Sagt, okay, das ist jetzt, du hast irgendein Bedürfnis, du hast eine Wut in dir, die muss jetzt mal raus. Wahrscheinlich, vielleicht trage ich eine Mitschuld, aber wahrscheinlich ist es nicht so, weil ich einfach ein Double bin, sondern weil du gerade das Gefühl hast, ich bin, aber dass ich das nicht zu nahe an mich anlange. Weil dann kann ich mit dieser gewissen Distanz auch ruhig reagieren. Ich glaube, das ist das Gescheiteste. Das ist auch, wenn man eine Erklärung für mich, eine Beruhigung für mich, wenn meine Kinder mich daheim mal anschreien, das ist bei pubertierenden Kindern, kommt es ab und zu mal vor.
Ah ja?
genau. Dann kann man das so erklären, und es ist sicher nicht für alle Situationen gültig, aber man kann es so erklären, wenn das Kind sich traut, daheim seine Gefühle zu zeigen, loszulassen, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt oder auch maximal wütig, heisst das, dass es sich sicher fühlt, dass es das darf. Und dass es keine, zumindest langfristige Konsequenzen in Form zum Beispiel von Liebesentzug, also von einer Nichtbefriedigung von entwicklungsrelevanten langfristigen Bedürfnissen führt. Sondern es weiss, ich kann auch mal wütig werden, wenn ich irgendwie zu fest angeschraubt werde, Aber es ist nicht so, dass das dann langfristige Konsequenzen hat. Das heisst, das Kind ist, fühlt sich sicher. Und ich finde, dass es, also für mich ist es dann, ich wandle es um in ein Kompliment. Mhm. Was auch ein schmaler Grad ist, aber ich glaube, wenn man sich das so vorstellt, so okay, das Kind hat jetzt einfach gerade das Bedürfnis, ist auch eine Bedürfnisorientierung, nicht mit der gleichen Wut auf die Wut, das Bedürfnis nach Wut loslassen zu reagieren, sondern einfach mal das aufzunehmen. Okay. Und es hat natürlich Grenzen, wenn es irgendwie zu beleidigend wird, wenn es gewalttätig wird, wenn Grenzen überschritten werden, das ist etwas anderes. Aber so die typische Pubertätswut, wo normal ist, wo einfach auch dazugehört für den Altersbereich in der Adoleszenz, dass man den auch einfach zulässt und nicht als persönlichen Angriff nimmt.
Mein Ansatz passt da vielleicht gerade auch noch dazu. Mein Ansatz, wenn ich selber wohlbemerkt auch noch extrem am Lernen bin, und extrem am Lernen heisst, klingt mir vielleicht von 10 Mal 2, 3, 4 Mal, hoffentlich in Zukunft Tendenz mehr, aber das ist so der Ansatz, das Problem hinter dem Problem versuchen zu suchen. Und das macht für mich jetzt auch viel, viel mehr Sinn, aus unserer Diskussion heraus, im Zusammenhang mit was ist Bedürfnis und Wunsch. Das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang. Also, das Problem hinter dem Problem soll eben heissen, nicht den Wunsch im Vordergrund sehen, sondern das Bedürfnis im Hintergrund. Also, ganz konkret, eben, wenn jetzt mein Kind zuhause rumschreit, dann ist mein vordergründiger Denken, ist das Problem ist, es schreit mich an oder schreit umeinander, ich will das nicht. Ja. Aber dann das Problem hinter dem Problem probieren zu erforschen, dann wird es interessant, und das ist eben, glaube ich, ein bedürfnisorientiert, oder? Also im Sinne von, ich statt jetzt sofort zu reagieren und zu sagen, bist ruhig oder tu nicht so umschreien, probiere ich für mich zu überlegen, warum könnte ich mein Kind jetzt schreien, was bewegt es dazu zum Schreien? Und dann entsprechend auf sie gehen und sagen, aha, du hast das und das, oder hast vielleicht Hunger oder ist irgendetwas vorgefallen in der Schule.
Ja, genau. Und ich finde das sehr schön. Das ist, das Wort Wunsch ist dann nicht ganz passend, aber man kann, glaube ich, einfach die Unterteilung zwischen etwas, ein kurzfristiger Bedarf, oder, ja, lassen wir es beim Wunsch, nach dem Lolli oder nach dem Red wieder mit mir, beim Stillface, im Vergleich zum langfristigen Bedürfnis, wo nach Liebe, gehör mich, setz mir Grenzen. Vielleicht ist es auch einfach der Wunsch, wo das Kind natürlich nicht wird aussprechen, ich brauche Grenzen. Nein. Aber der Wunsch nach Struktur ist da bei Kind, oder der Bedarf von Struktur ist da für die Entwicklung von Kind. Dass das quasi der Lolli und sich am Boden wälzen, zeigt vielleicht, ich brauche eigentlich ein bisschen mehr Grenzen. Und Erklärung, vielleicht ein bisschen mehr Empathie, Vorbereitung, die Struktur, die ich gebe. Jetzt gehen wir posten, du weißt, dort gibt es, gestern hast du einen Lolli bekommen, das ist jetzt gut für die Woche. Oder dass man sagt, pro Woche gibt es einen und dann kannst du den aussuchen, wenn. Und wenn du den bekommen hast, kann man sagen, du hast gestern einen bekommen, heute gibt es darum keinen mehr. Und das wäre die Struktur, das wäre das langfristige Bedürfnis und das hilft dann auch mit den kurzfristigen Wünschen umzugehen, was so quasi die Regulation von den Emotionen im Moment würde sein.
Der Papp-Podcast. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal eine Frage zu diesen kleinen Grenzen und Struktur und so. In meinen Augen, also ich kann das alles nachvollziehen, oder, dass es gut ist für das Kind, wenn es Struktur hat und Grenzen und so. Aber in meinen Augen hat doch jedes Kind das natürliche Bedürfnis, Grenzen zu überschreiten. Das ist vielleicht sogar sein Job.
Ja.
Oder jedes Kind, das anfängt zu krabbeln, oder, krabbelt so weit wie möglich und tut seinen Claim so quasi erweitern. Und wenn es zurückschaut, Mami ist nicht mehr sichtbar oder Papa ist nicht mehr sichtbar, dann Schreikrampf oder zurückkrabbeln. Aber eigentlich ist pausenlos dran, weiterzugehen. Und Grenzen zu erweitern, oder? Und jetzt, wenn wir Grenzen setzen und Strukturen setzen und alles so richtig gut fürs Kind, bedürfnisorientiert gestaltet.
Moment, dann überschneidet sich allenfalls eben Bedürfnisse auch? Oder beißt sich, also Bedürfnis nach Autonomie haben wir auch gesagt. Und jetzt gehen wir, also Bedürfnis nach Grenzen und Bedürfnis nach Autonomie, das beißt sich.
Oder? Und wir haben auch eins von diesen Grundbedürfnissen ist also quasi entwicklungsgerechte Erfahrungen zu machen. Oder entwicklungsadäquate Erfahrungen zu machen. Und da gehört auch wieder, dass so weitergeht, oder so weit wie möglich geht und so. Und eben, was du gerade gesagt hast, oder irgendwo fängt es sich an beißen. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, Eltern sind so ein bisschen am Hadern mit dem Schicksal, weil, ja, was soll ich jetzt? Soll ich es jetzt laufen lassen oder nicht? Also, der Strasse ist klar, ein Zweijähriges lasse ich nicht laufen, aber ein Zehnjähriges vielleicht dann eben schon. Oder? Und wie weit lasse ich es laufen lassen? Oder was ich heute gehört habe, eben, der Sohn mit 9 strielt dann ab und zu durchs Dorf durch. Mutter findet das total normal, kommt selber aus dem Dorf und findet, das haben sie auch gemacht. Aber irgendwelche Nachbarn finden, wieso strielt er allein durchs Dorf? Oder? Also, wo ist für Eltern eben genau das angezeigt, so mit dem, ja, wo ziehe ich die Grenzlinie?
Das ist schwierig. Das ist,
jetzt bin ich auch beruhigt.
Also Grenzen sollten, um nochmal zu Vygotsky zu kommen, nicht zu eng sein. Dass es eben die Möglichkeit hat.
Dynamische Grenzen.
Ja, noch nicht einmal dynamisch. Also man kann ja Grenzen setzen und also du bist da und deine Grenzen sind da und du hast einen Freiraum innerhalb von dem Gerüst, wo du hast. Ja. Und natürlich kommt das Kind an die Grenzen. Und natürlich will das Kind vielleicht statt um 9 Uhr mal um Viertel ab 9 Uhr ins Bett oder um 9:30 Uhr und liest heimlich unter der Decke noch ein Buch. Das gehört dazu. Und das ist die Schwierigkeit, als Eltern dann zu entscheiden, ist das jetzt, überschreitet das meine Grenzen in einem Mass, wo ich akzeptieren kann, oder ist das jetzt quasi nicht mehr akzeptabel? Wenn ich Grenzen setze, du bekommst ein Lolli in der Woche, du darfst dir aussuchen, wenn, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es am ersten Tag ist, aber dann kann man sagen, das ist in Ordnung. Dann kann man vielleicht noch das belohnen, am Sonntag sagen, hey, du hast die ganze Woche, hast das super gemacht, als Belohnung bekommst du noch einen zweiten. Dann fördert wieder quasi, okay, wenn ich quasi die Grenzen auch einhalte, dann ist gut. Und natürlich kommt dann irgendwann so, wieso nicht zwei Lollis. Gut, das ist vielleicht eine blöde Grenze. Aber das mit dem durchs Dorf, das ist, die Grenzen werden da als Familiensystem gesetzt. Wenn meine Erfahrung sagt...
Eben nicht nur als Familiensystem, oder? Es ist doch das gesamtgesellschaftliche System.
Also gerade, ja, also aber wenn ich als Erfahrung gemacht habe, ich bin in einem Dorf aufgewachsen und es war das Größte, einfach durchs Dorf durchlaufen. Und wir wohnen in einem Dorf, wo ich die Strasse kenne. Ich weiss, mein Kind geht irgendwie auch in die Schule, ständig über den Zebrastreifen in die Schule. Also wird es auch das am Nachmittag schaffen, wenn es nicht in die Schule geht, sondern zum Freund auf der anderen Strassenseite. Wenn ich als Mutter, ich als Vater das gut finde, gewisse Sicherheitsaspekte berücksichtigt sind, ja, wenn ich mein Kind mit 3 in Berlin irgendwie sage, da S-Bahn fahre, dann ist das vernachlässigt und ist das, würde ich sogar sagen, strafbar. Aber in dem Fall ist es auch die eigene Erfahrung, die eigene Werte, die eine Rolle spielt. Ja, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind dann auch noch da, Gesellschaft ist auch da.
Also eben gerade, wenn Gesellschaft meine ich, weißt, mit dem Beispiel vom Loli.
Ja.
Also wenn du natürlich jetzt Grenze hast, ja, ein Loli, allenfalls Belohnung und zweiter Loli, ja, das ist schön und gut. Aber wenn alle anderen Kinder vom Kind, oder weiss ich noch was, jeden Tag 5 Lolis bekommen, dann bist du natürlich mit deinen eigenen Grenzen auch wieder arg.
Absolut, ja klar. Das ist, also wir leben nicht als Insel, als Familieninsel und sind nicht beeinflusst von aussen, sondern wir leben durch einen Strassenverkehr, wir leben durch einen Zebrastreifen, durch ein Lichtsignal und durch andere Kinder, die andere Werte haben, die andere Grenzen haben. Und das ist auch gut. Also es ist, Kinder gehen raus und bringen die Erfahrungen, die sie machen, von aussen wieder heim und sagen, die dürfen, wieso darf ich nicht? Dann muss man das so ein bisschen anschauen, ob das tatsächlich denn so ist, weil die anderen dürfen immer alles mehr, als man daheim dürfen. Wenn man dann mal nachfragt, merkt man, ist gar nicht so. Aber das ist ja auch, also ich finde das Grenzen ausloten, das ist die Autonomie, die Autonomiezone erweitern, finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Und ich bin doch daheim happy, wenn ich merke, mein Kind versucht mich davon zu überzeugen, die Grenzen zu verändern. Und macht das auf eine, nicht Täubeln am Boden, sondern irgendwie durch eine Argumentation, wo ich finde, aha, das hat sich jetzt überlegt, wie könnte es das machen? Dann bin ich doch irgendwie, also sage ich meinem Kind dann nicht, sondern freue mich im Hintergrund, wie ein kleines Kind, dass mein Kind das gemacht hat. Und das kann man ja dann auch belohnen, indem man sagt, okay, das ist jetzt wirklich ein schlauer Move gewesen. Du bekommst für 2.
Ich würde sagen, mein Fazit Erziehung, ob jetzt bedürfnisorientierte Erziehung oder insbesondere auch bedürfnisorientierte Erziehung, ist halt einfach eine immens schwierige Sache. Oder aus der Diskussion von heute zu sagen, es ist kein Zuckerschleck, es ist kein Loli.
Mhm.
Man muss aber auch nicht den Anspruch haben, haben wir auch gesagt, perfekt können sein, sondern es ist ein Dran an den Tasten. Man darf sich ruhig auch als älterer Teil immer wieder eingestehen, hey, ich muss auch lernen. Es ist okay, wenn ich vielleicht auch mal ein bisschen hinein bin und wieder muss auflernen. Wichtig ist, dass man dranbleibt. Probiert. Und das nehme ich mir auch ein wichtiges Stichwort, das ist ein bisschen auch meine Take-Home-Message. Probiert einfach das Ganze noch zu erklären. Dann ist man sicher auf einem guten Weg, nicht auf dem Holzweg, aber auch nicht auf der Autobahn.
Genau. Und wichtig ist, dass, ich glaube, das ist für mich so der erhellendste Punkt gewesen, dass bedürfnisorientierte Erziehung nicht heisst, jedem Wunsch zu jeder Zeit immer nachzugehen, sondern dass man quasi auf die langfristigen Bedürfnisse sich konzentriert. Und das heisst auch kurzfristige Wünsche, mal eben nicht nachzugehen. Und ich glaube, das klärt vieles von diesen Missverständnissen auf, die im Raum sind.
Das ist der Papp-Podcast gewesen. Ein Gespräch unter Vätern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.